Ich habe überlegt, worüber kann ich heute sprechen, weil wir haben ja letzten Sonntag, wir sind in unserer Predigtserie Die Passion, wo wir die letzten 7 Tage von Jesus uns angeschaut haben. Und letzten Sonntag hatten wir Teil 5, das war der Freitag, das war Karfreitag. Und ich habe über Tetelestai Teil gesprochen, über Es ist vollbracht. Und deswegen heute haben wir Karfreitag, aber ich möchte heute in Teil 6 reingehen, in den Samstag, in den Tag zwischen Karfreitag, zwischen dem, was am Kreuz passiert ist, und der Auferstehung in dem Tag dazwischen und euch mitnehmen in diese Passage, was die Bibel darüber berichtet. Und wir lesen in Lukas 23 ab Vers 50 die folgenden Worte. Lukas beschreibt, was passierte nach der Kreuzigung. Es war auch ein Mann da namens Josef. Obwohl Mitglied des jüdischen Rates, war er ein vorbildlicher und gerechter Mensch. Josef, ein Mann aus Arimathea, einer Stadt in Judäa, ging zu Pilatus und bat ihn, den Leichnam von Jesus begraben zu dürfen. Er war ein Mitglied des Hohen Rates und ein guter Mensch, nach Gottes Willen lebte und auf das Kommen von Gottes Reich wartete. Sag mal, wartete. Josef hatte nicht zugestimmt, als der Hohe Rat Jesus zum Tode verurteilt hatte und war mit ihrem Vorgehen nicht einverstanden gewesen. Er nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in ein feines Leinentuch und legte ihn in eine Grabkammer, die man in einen Felsen gehauen hatte und in der vorher noch niemand begraben worden war. Das alles geschah am späten Freitagnachmittag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Und ich möchte heute darüber sprechen, was genau passierte, als Jesus im Grab lag. Es war der Vorbereitungstag, aber genauso der Sabbat. Und Sabbat ist der Tag, an dem die gläubigen Juden ausgeruht haben. Sabbat bedeutet Ruhe von der Arbeit. Ich lege eine Pause von der Arbeit ein. Das Volk war also in einer Pause. Aber auch wenn alle Pause gemacht haben, hat Jesus nicht im Grab gechillt und Pause gemacht, sondern es ist ziemlich aktiv gewesen an diesem Tag. Der Karfreitag, den nennt man auch oft den Tag der Schmerzen, und Ostersonntag ist der Tag der Verheißung oder der Erfüllung. Aber für alle, die schon mal Leid und Schmerz erlebt haben in ihrem Leben, kennen, dass es eine Lücke gibt zwischen dem Leid und der Erfüllung, zwischen dem Schmerz und der Verheißung. Und ich möchte uns alle heute Abend ermutigen, Gott ist nicht nur Alpha und Omega, er ist nicht nur Anfang und Ende, sondern er ist auch in der Mitte. Er ist der Gott der Mitte, er ist der Gott des Sabbats. Es gibt immer eine Lücke zwischen Schmerz und Erfüllung, und ich möchte euch einige Dinge weitergeben, die vielleicht nicht sehr lustig oder so ein Pep-Talk sind, sondern vielleicht ein bisschen herausfordernd sind, aber die ungemein wichtig sind für unseren Glauben. Und eine dieser Sachen ist Warten. Und das ist besonders schwer für uns im 21. Jahrhundert, wo wir alles instant haben, wo wir Fast Food haben, wo wir sehen, wie Amazon es fast perfektioniert hat, dass ich an einem Tag eine Bestellung abschicken kann und sie am gleichen Tag noch zu mir nach Hause geliefert werden kann. Und viele denken, es passiert gerade nicht viel in meinem Leben. Ihr seht den Samstag und es scheint sich nichts zu tun. Der Stein ist immer noch vor dem Grab, aber Gott ist immer am Werk, auch wenn wir es vielleicht nicht sehen. Und es gibt viel Theologie um diesen Samstag, was genau am Samstag passierte. Einige Theologen sagen, dass Jesus an dem Tag in die Hölle gegangen ist, um Menschen zu retten, die vor seinem Tod und Sieg über die Hölle in den Tod gestorben sind. Und wir lesen im 1. Petrus 3, Vers 18 und 19, auch Christus hat gelitten, obwohl er frei von jeder Schuld war. Er tat es für unsere Sünden und starb für unsere Schuld, für uns schuldige Menschen. Und zwar ein für alle Mal. So hat er uns zu Gott geführt. Sein Körper wurde am Kreuz getötet und der Geist Gottes aber erweckte ihn zum neuen Leben. So ist er auch zu den Geistern in der Totenwelt gegangen, um ihnen die Botschaft von seinem Sieg zu verkünden. Egal, was du theologisch glaubst, was Jesus an diesem Samstag genau getan hat, wovon wir aber sicher sein können, dass Jesus nicht im Grab lag an diesem Tag, sondern die Hölle und den Tod konfrontierte. Seit 2000 Jahren gibt es die Überzeugung, dass an diesem Tag etwas passierte, dass als es so aussah, dass nichts passierte, dass Jesus ungemein aktiv war. Kolosser 2, Vers 15. Auf diese Weise wurden die Mächten und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Jesus Christus über sie am Kreuz triumphierte. Mächte und Gewalten wurden entwaffnet. Wenn sie entwaffnet worden sind, was waren denn ihre Waffen? Ihre Waffen sind Schuld, Scham und Tod. Und Johannes schreibt genau das, geht da genau rein und sagt, hey, es ist ein für alle Mal ein Unterschied gemacht worden an diesem Samstag, als Jesus den Tod besiegte. Und zwar, Johannes schreibt in der Offenbarung 1, Vers 17, hat eine Begegnung mit Gottes Gegenwart, eine Christophanie nennt man das. Bei seinem Anblick, beim Anblick von Jesus, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Während du denkst, Gott tut nichts, bewegt sich ungemein viel. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Das, was Jesus gemacht hat an diesem Samstag, ist ins Totenreich gegangen, hat dem Teufel die Schlüssel aus der Hand genommen. Und das ist doch der Hammer. Der Teufel hat auch nicht mehr den Schlüssel zu seinem eigenen Haus. Jesus hat den Schlüssel und hat den Zugang. Was passierte an dem Tag dazwischen, beschreibt der Prophet Daniel, während er in einer 21-tägigen Gebets- und Fastenzeit war. Und vielleicht denken einige, ja, wir haben ja in der Kirche hier 21 Tage Fasten und Gebet, zweimal im Jahr. Und du denkst dir, hey, wieso betet ihr so lange? Gott hört uns doch beim ersten Mal. Aber das, was passiert, ist genau das, was in der Mitte war, was an dem Samstag passierte. Und wir sehen das ganz genau bei Daniel. Daniel, dem passiert Folgendes. Daniel 10, Vers 12 und 13. Da kommt ein Engel und sagt ihm, hab keine Angst. Auch wieder diese Worte, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Das ist der Tag in der Mitte, wo Gott auch dir heute sagen möchte, hab keine Angst, fürchte dich nicht, ermutigte er mich. Du wolltest gern erkennen, was Gott tun will und hast dich vor ihm gedemütigt. Schon in dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber der Engelsfürst des Perserreichs stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der Erzengel, einer der höchsten Engelsfürsten. Ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelsfürsten der Perser überlassen. Und ich möchte dir sagen, Gott hört dich direkt vom ersten Tag an. Deines Gebete wurde am ersten Tag beantwortet. Und als Reaktion war er sofort da, aber es gab geistlichen Widerstand. Und die ganze Zeit, wo du dachtest, dass nichts passierte, hat Gott für dich gekämpft, hat Jesus für dich gekämpft. Während du gefasst und gebetet hast, habe ich schon am ersten Tag deine Gebete erhört. Der Samstag soll uns daran erinnern, während wir warten, kämpft Jesus für uns. Während wir warten, ist er nicht inaktiv. Darum geht es an diesem Samstag. Du ruhst am Samstag aus, weil du weißt, ich darf ausruhen, weil Gott für mich kämpft. Er setzt sich für mich ein. Ich brauche es nicht aus eigener Leistung versuchen, irgendwie zum Durchbruch zu bringen. Das, was ich machen darf, ist Gott vertrauen, dass er bereits den Sieg errungen hat. Der Samstag soll uns erinnern, während wir warten, kämpft Jesus für uns. Das ist dieser Samstag und ich möchte zwei Worte kurz hervorheben, die uns ermutigen sollen, aber auch herausfordern sollen an diesem Samstag zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Und zwar die Worte warten und kämpfen. Warten und kämpfen. Zwei Dinge, die wir tun sollen. Das erste ist warten. Und wie sollen wir warten? Wie sollen wir warten? Die Bibel sagt uns, wir warten geduldig. Warten ist schon schlimm, aber geduldig warten ist für mich doch eine Steigerung davon. Und für mich ist es so, als jemand, der eher der Ungeduldige ist, ist das eine mega Herausforderung. Und ich habe festgestellt, irgendwie fällt es mir schwer, über geduldig warten zu predigen, weil das meine größte Baustelle ist. Deswegen habe ich gedacht, ich erzähle euch einfach einen Witz, okay? Und zwar den Witz von einem Mann, der Gott drei Fragen stellen durfte. Die erste Frage, die er stellte, Gott, wie viel Geld ist für dich 1 Million Euro? Gott sagte, nur 1 Cent, mein Sohn. Die zweite Frage, die er an Gott hatte, Gott, wie viel sind für dich 1 Million Jahre? Gott, ach, nur 1 Sekunde, mein Sohn. Da habe ich noch eine Frage. Gott, gibst du mir 1 Cent? Da antwortete Gott, aber natürlich, mein Sohn, warte einfach 1 Sekunde. Aber in diesem Witz steckt irgendwie Wahrheit dahinter. Wir haben einen Gott, der über Raum und Zeit steht. Und deine Zeit und dein Leben liegt in seiner Hand. Er weiß, wie all das ausgehen wird, was du erlebst. Gott ist nicht im Stress. Aber wir haben oft Schwierigkeiten, wenn Gott nicht sofort das tut, was wir erbeten haben. Und lass mich das noch einmal sagen. Du kannst dir sicher sein, Gott hat nicht gechillt im Grab. Und während du in dieser Lücke bist, in between, darfst du dir sicher sein, Gott arbeitet für dich. Und man sieht es immer wieder in der Bibel, wie Gott aktiv ist, wo er Dinge tut, die wir nicht tun können und wo wir einfach sagen müssen, okay, ich gehe in diese Ruhe hinein, dieses Warten hinein, weil ich weiß, Gott, du wirkst für mich. Und Abraham war so jemand, der war eher so wie ich, so ungeduldig und er hat die Verheißung bekommen, ey, deine Nachkommen werden eine Vielzahl von Menschen sein. Und er dachte, irgendwie kommt es nicht und dann muss ich Gott ein bisschen nachhelfen. Und durch mein Nachhelfen hat er alles irgendwie komplizierter gemacht, bis er zu dem Punkt gekommen ist und hat gesagt, okay, ich möchte Gott nicht länger unter die Arme greifen, der kriegt es schon alleine hin. Gott ist immer noch in Kontrolle. Und dann lesen wir folgenden Vers, Hebräer 6, Vers 15. Abraham wartete geduldig. Er wartete nicht nur, sondern er wartete geduldig. Und mal ein ganz kurzer Exkurs in die griechische Sprache. Das, was da eigentlich steht, ist das Wort Makrothymos. Und Makro, das erkennt man sofort, Makro ist groß und Thymos ist intensive Wut. Also verdoppelte Wut, die in mir drin ist. Und ich denke so, irgendwas muss doch jetzt passieren. Gott, du musst doch endlich. Und ich halte das aus und werde nicht selber mich darum kümmern, sondern ich warte geduldig. All das geht gerade in mir ab. Und ich denke so, Gott, wo bist du? Das alles in mir fühlt sich anders an. Meine Emotionen sind irgendwo anders. Aber ich warte geduldig, mit Ausdauer. Sich weigern mit Wut, sich zu rächen, das auszuhalten. Und schließlich ging in Erfüllung, was Gott ihm versprochen hatte. Und das ist ein Vers, den haben wir nicht am Kühlschrank hängen. Das ist ein Vers, den wollen wir schön zur Seite schieben, aber das ist ein Vers, der eine ungemeine Wahrheit für uns ist. Aber warum macht Gott das so? Wieso kann ich sofort Dinge machen? Warum tut Gott das so, dass wir geduldig warten sollen? Weil Gott genauso daran interessiert ist, in unserem Leben Dinge zu tun und in unserem Leben zu verändern, als einfach nur etwas für uns zu tun. Er möchte etwas in dir, in deinem Leben verändern, entwickeln, deinen Charakter formen und schärfen. Das ist das, was Jakobus so viel schreibt. In Jakobus 1, Vers 2 und 3 lesen wir, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Nicht nur auf die Probe gestellt wird, hart auf die Probe gestellt wird. Wartet geduldig. Das ist nicht Kindergarten, das ist schon irgendwie Gymnasium oder keine Ahnung was. Das ist so, hey, das ist mehr für euch. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Unser Glaube, wenn wir dadurch gehen, wenn wir geduldig warten, macht es etwas unserem Glauben. Ich habe Gott geglaubt nicht nur am Freitag, ich habe Gott geglaubt am Samstag, wo sich gefühlt nichts getan hat. Ich bin dran geblieben und das hat meinen Glauben gestärkt. Wenn dir etwas passiert, sei dir sicher, dass Gott etwas in dir tun möchte. Wenn dich jemand enttäuscht hat, dann kann auch Gott diese Enttäuschung benutzen, um deinen Charakter zu entwickeln. Und dann lesen wir Vers 4. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten. Das Stehenbleiben, das geduldig Warten ist nicht nur etwas, was irgendwie ein bisschen was bewirkt, sondern es hat eine große Auswirkung in unserem Leben, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Und alle wollen das Ende haben. Oh, ich möchte, dass ich alles habe, was ich brauche. Und Gott sagt, ja, das will ich dir geben, aber vorher musst du dranbleiben. Warte geduldig, du musst durch den Samstag gehen, damit du den Sonntag erleben kannst. Aber wir dürfen wissen, wir sind nicht alleine in diesem Warten. Wenn ich euch fragen würde, wer möchte dieses haben, dass alle würden sagen, ja, ich möchte all das haben. Aber es heißt, wir müssen durch diesen Samstag gehen. Wir brauchen diese Geduld und Standhaftigkeit. Römer 5, Vers 3 und 4 sagt das Folgende. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Wir wollen das skippen. Das ist so ein Vers, können wir nicht zum Ende kommen? Also können wir nicht sofort Sonntag haben? Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich glaube aber, den Samstag wollen wir nicht aushalten. Weil Samstag gehört dazu, weil wir lernen dürfen, geduldig zu warten. Und wie warten wir? Wir warten geduldig aber wir warten auch hoffnungsvoll. Und dieser Punkt ist gerade für die, die schon lange im Samstag gefühlt feststecken. Und ich möchte heute mit dir glauben, dass Gott etwas in deinem Leben tun wird. Und dafür möchte ich am Ende meiner Predigt auch noch beten. Hebräer 10, Vers 36 bis 39 sagt Folgendes. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrbar Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Wie heißt es in der Schrift? Nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Und weiter sagt Gott, der sich auf mich verlässt und im Glauben fest bleibt, wird leben. Wenn er sich aber von mir abwendet, werde auch ich nicht zu ihm halten. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst in Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich habe eine simple Botschaft für uns. Gib nicht auf. Gib deine Kinder nicht auf, gib deine Ehe nicht auf, gib deine Träume nicht auf. Ich weiß, du bist vielleicht müde, aber gib nicht auf. Galater 6, Vers 9, deshalb werden wir nicht müde zu tun, was gut und richtig ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Und das ist mein erster Punkt. Warte geduldig, aber voller Hoffnung. Und mein zweiter Punkt ist das Kämpfen. Am Samstag lag Jesus nicht einfach im Grab rum und hat geschillt, sondern er hat gekämpft. Er hat für uns gekämpft. Und wie sollten wir geistlich kämpfen? Wir kämpfen konstant. Wir kämpfen konstant. Was bedeutet das? Am ersten Tag beten wir, am zweiten Tag beten wir, am dritten Tag beten wir, am vierten. Und wir bleiben dran, hoffnungsvoll, geduldig und bleiben dran, weiter zu beten, zu glauben und nicht einfach nur Kumbaya und auch nicht einfach nur, oh Gott, dein Wille geschehe und alles, was du willst, sondern es heißt, wir sollen bitten und es wird gegeben werden. Gebet ist nicht einfach nur Gemeinschaft mit Gott, sondern auch Konfrontation mit unserem geistlichen Feind. Und es gibt jede Menge Bibelstellen, die uns immer wieder ermutigen, dass wir nicht passive Christen sind, dass wir aktiv sind und mitkämpfen. Epheser 6, Vers 10 sagt Folgendes. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Wir kämpfen nicht aus eigener Kraft. Wir kämpfen aus der Kraft Gottes, die er uns schenkt. Greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Wir sollen keine passiven Christen sein, wir sollen aktive Christen sein, kämpfende Christen. Und vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Und ich lese euch noch eine Bibelstelle vor aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 10. Natürlich bin auch ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Dieser Vers sagt, dass Gott davon ausgeht, dass wir kämpfen, dass wir keine passiven Christen sind. Und hier ist ein Wort, was mich ziemlich herausfordert, und zwar das Wort Gedanken, Gebäude und Festung. Etwas, wovon der Teufel dich überzeugt hat, dass es Realität ist in deinem Leben, obwohl es gar nicht Wahrheit ist. Und vielleicht hast du auch so ein Gedankengebäude, mit dem du rumläufst. Du steckst in diesem Samstag fest und vielleicht ist ein Gedankengebäude von dir, dass du sagst, ja, Gott interessiert sich nicht für mich. Der macht das für alle anderen oder vielleicht sagst du, ja, vielleicht soll ich das einfach so erleben und du hast Gedankengebäude, die dich gefangen halten. Es ist wie eine Festung, wo du dich selber eingesperrt hast. Vielleicht sind Gedankengebäude, ich werde nie einen Partner finden, ich werde für immer einsam sein, ich werde nie einen Job finden, ich werde nie meinen Traum leben können. Nein, wir müssen Lügen, Gedankenfestungen erkennen und dann, was wollen wir tun? Wir sollen kämpfen und sie niederreißen und alles, was vorgibt, größer und stärker als unser Gott zu sein, sollen wir niederreißen, weil nichts größer und stärker als unser Gott ist. Jeden Tag kämpfen wir und beten für unsere Ehen, für unsere Kinder, für unsere Kirche. Wir beten, dass Rheuma weichen muss, dass Krankheit weichen muss, dass Menschen geheilt werden, dass Krebs gesund wird, dass Migräne gehen muss. Wir kämpfen jeden Tag, wir kämpfen konstant und bleiben drin, weil wir wissen, der Sonntag kommt. Der Sonntag kommt. Jesus hat den Sieg errungen. Und mein letzter Punkt ist, wir kämpfen mit Zuversicht. Wir kämpfen konstant und wir kämpfen mit Zuversicht. Warum? Weil wir wissen, Jesus Christus hat den Preis gezahlt am Kreuz. Weil wir den Namen von Jesus erhalten haben. Philipper 2, und damit möchte ich schließen, die Verse 8 bis 10. Jesus erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und deswegen haben wir gesungen, wie schön dieser Name ist, so wie herrlich der Name ist, so wie kraftvoll der Name ist, der Name von Jesus Christus. Wir kämpfen nicht um den Sieg, sondern wir kämpfen vom Sieg aus, vom Kreuz. Jesus hat den Preis bezahlt. Er hat für uns gekämpft und in seiner Kraft und in seinem Sieg dürfen wir heute Abend stehen. Voller Glaube und Erwartung. Auch wenn du gefühlt in dem Samstag bist, der Samstag ist nicht das Ende. Wir wissen, dass der Sonntag kommt und wir wissen, dass Gott treu ist. Und vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen. Ich möchte gerne für uns alle beten. Hier sind so viele Menschen im Raum. Ich kenne viele von euch gar nicht persönlich. Ich weiß nicht, wo ihr gerade unterwegs seid. Vielleicht seid ihr in einem Karfreitag. Vielleicht ist gerade sehr viel Schmerz und Leid. Vielleicht seid ihr aber auch in diesem Samstag. Dass ihr an einem Punkt seid, wo ihr sagt, boah, eigentlich möchte ich nicht mehr kämpfen. Eigentlich ist alle Hoffnung aufgegeben. Eigentlich weiß ich gar nicht. Und ich möchte dich ermutigen, heute Abend, warte geduldig. Lauf nicht weg, bleib stehen und weiß, Gott kämpft für dich. Von dem ersten Tag an, als du gebetet hast, hat Gott deine Gebete erhört. Kein einziges Gebet von dir ist auf den Boden gefallen. Gott hat jedes einzelne Gebet erhört. Keine einzige Träne ist umsonst vergossen worden. Und heute Abend möchte Gott dich daran erinnern, neu Mut zu fassen, neu Glauben zu haben. Denn er hat gesiegt. Am Kreuz hat er den Preis gezahlt für unsere Heilung, für unseren Sieg. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute Abend hier bist mit deinem guten Heiligen Geist. Und dass du etwas Wunderbares in unserem Leben tust. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern du hast die Mächte der Finsternis entwaffnet. Du hast die Schlüssel. Du hast den Sieg, Jesus. Jesus, ich bete, dass du jetzt gerade kommst und etwas Wunderbares in unserem Leben tust. Gott, werden wir geduldig warten. Ich danke dir, Gott, dass du wirkst in unserem Leben. Dass unser Glaube gestärkt und gekräftigt wird. Ich bete, dass Hoffnung und Glaube neu anfängt, jetzt gerade zu wachsen. Ich möchte es freisetzen in deinem Leben, da wo du Glaube und Hoffnung verloren hast. Sei es für deine Kinder oder du wünschst dir Kinder oder sei es für eine Arbeitsstelle, sei es für Gesundheit. Gott, ich bete, dass du neue Glauben schenkst. Und Gott, da wo sich Gedankenfestungen festgesetzt haben, Gott, bete ich, dass du jetzt gerade auch kommst und diese Gedankenfestungen niederreißt, dass du diese Lügen enttarnst. Gott, du bist für uns. Alles Gute kommt von dir. Du bist unser liebender Vater. Du kümmerst dich um uns. Ich habe so gerade, während ich gebetet habe, den Eindruck gehabt, dass hier einige im Raum sind, die in diesem Samstag feststecken. Du das Gefühl hast, Gott hat dich vergessen, ist an dir vorübergegangen. Aber ich möchte dir sagen, Gott ist nicht an dir vorübergegangen, er hat dich nicht vergessen. Dieser Samstag kann sich anfühlen, als wenn du ungeliebt bist und nicht angenommen. Gott hat halt irgendwie andere Lieblingskinder und deswegen passiert es mir nicht, weil ich ihm nicht so wichtig bin. Und ich möchte diese Gedankenfestung enttarnen. Das ist eine Lüge vom Teufel aus der tiefsten Hölle. Das ist nicht die Wahrheit. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Du bist sein Lieblingskind. Und weil er dich von ganzem Herzen liebt, wissen wir, dass das, was Jesaja 53 schreibt, für uns Wahrheit ist. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott, ich danke dir, dass dieser Samstag nicht bedeutet, dass wir nicht geliebt sind oder dass du uns vergessen hast, sondern dass dieser Samstag unseren Glauben stärken wird und wir die Verheißung sehen werden. Im Namen von Jesus.